Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
So schnell geht das, umgebaut. So cool, danke vielmals, Band. Es ist einfach gut, wenn man gemeinsam worshipen darf und ich freue mich heute riesig, wenn ich dich anschaue, die Sabrina und den René, er heißt auch René, also es ist keine Verwirrung irgendwie, wir haben noch einen René hier, also wir haben in jeder Berufslage einen René. Hey, so cool, dass ihr heute hier seid. Wir haben uns vor kurzem auf einer Autobahntoilette getroffen, wo man sich halt so trifft. Ja, ich war am Klo oder hab so richtig entspannt dort am Klo und dann gehe ich raus und dann denke ich mir, ah, die schaut aus wie die Sabrina, gell? Und dann auf einmal sage ich, Sabrina? Und dann ist schon der René rausgekommen und dann hatte ich so einen Impuls, wir sollen sie einladen heute hier. Das war wirklich an dem Tag, wo ich mir gedacht habe, wenn wir uns schon auf der Autobahn Toilette treffen, dann kann man gleich sich in der Kirche treffen. Das ist so cool. Zu eurer Person, vielleicht, man überlegt sich ja immer in Österreich, was dursten eigentlich, damit man weiß, wer man ist. Ihr seid tatsächlich Profimusiker, so richtig erfolgreich, ist es richtig?
Ja.
Ja. Ja.
So, dass jeder uns kennt.
Genau. Ihr seid auch hin und wieder im Radio gewesen. Ihr habt sogar, ihr habt euer Video von eurem Lied Licht an im Choralmtunnel, der schon seit 7 Jahren fertig ist, fertig sein sollte, gespielt. Ihr habt, ihr seid im Worship, ihr seid eine christliche Band, die heißt Solarchat. Und die habe ich immer wieder in letzter Zeit auch im ORF gesehen, mal im Radio gehört oder ein Lied hast Maria, wo du es geschrieben hast. Und was gibt's noch? Es gibt so viel zum Sagen. Dein Vater war schon Profimusiker, Knockalm-Quintett, oder? Also er kommt aus der Schlagerszene, dass wir gleich wissen, wo er kommt.
Das ist gute Zeit.
Genau, er ist Kärntner. Und das ist so, wie es er tut, ihr seid Musiker, ja, Job. Aber Sabrina, ja, das ist unser Spiel. Wer ist denn der Mann neben dir, außer dass er dein Ehemann ist?
Ich mag gern zwei Sachen sagen über den René, wo ich ihn lieben gelernt habe. Das eine ist, der René ist in jeder Situation für mich eine Bereicherung. Es ist egal, wo ich bin, wenn er dabei ist, macht er die Situation lustiger und schöner und bereichernder. Und das andere ist, er ist einer, der die Stimme Gottes auf eine Art und Weise hört, wie ich das nicht kenne sonst. Es ist wunderschön, wenn er spricht über Gott, dann geht irgendwie der Himmel auf. Ist so.
Ey, das war so schön, das kann sie ja wiederholen, oder? Gut, René, wer ist eigentlich die Frau da neben dir?
Das ist echt unfair jetzt. Alles, was sie gesagt hat,
ich hab
mal
gewonnen.
Zwei.
Ich habe gewonnen, oder?
Ja, ist echt so.
Na, warten wir mal kurz.
Gott hat ja Adam geschaffen. Das war so der Testlauf und dann hat er die Eva geschaffen, dann war es fertig. Und bei der Sabrina merkt man das besonders. So, sie ist so das Sahnehäubchen meines Lebens. Schenke. Das ist um die Uhrzeit schon. Die Sabrina ist wirklich eine Person, wenn man die an seiner Seite hat, dann kann man jeden Krieg gewinnen. Ist wirklich so. Also sie hat hohe Ansprüche an sich und an ihre Umgebung, aber wenn du in bist, dann ist sie all in und sie ist einfach der treueste Mensch, den man kennt. Also es gibt viele Situationen, da hätte ich mich in den Wind geschossen, sag mal, in Kärnten. Aber Sabrina ist sehr schnell zu vergeben und hat immer, also sie ist so eine Weisheit, ist wirklich so. Also ich finde, in jeder Situation, ich bin eigentlich der immer predigt und auf der Bühne ist, aber ich kann wirklich sehr viel Prozent meines Tages Blödsinn reden. Aber wenn die Sabrina redet, es ist immer so on point. Also es ist echt überführend, einfach nur neben ihr zu sitzen. Es fährt immer ein, es ist manchmal anstrengend, aber grundsätzlich gut.
Was bist du eigentlich von deinem gelernten Beruf, Sabrina?
Ich bin eigentlich Sozialpädagogin.
Oh, krass.
Ja, Erziehungswissenschaftlerin. Ich habe auch an der Uni studiert hier. Also nicht nur hier Musik und so, sondern auch studiert und habe auch an der Uni gearbeitet in den bildungswissenschaftlichen Bereich.
Ja. René, du bist ja Kärntner, ich weiß, aber hast du was Gescheites gelernt?
Nein.
Nein.
Studium abgebrochen, auf Tour gegangen.
Super, das ist sympathisch. Gut, wenigstens eine hat was gelernt, gell? Bei mir ist auch der zweite Teil was gelernt. Gut, wir möchten jetzt in ein Thema einsteigen, das vielleicht den einen oder anderen ein bisschen herausfordern wird. Aber ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen. Und zwar ist es in Jesaja 9, Vers 1. Wir wohnen in einem christlichen Land. Wir feiern Weihnachten, wir kennen das Evangelium und da steht Folgendes. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Und das sind so mit die Vorboten vom Evangelium, wo wir ja hören, wo wir sehen, wo wir merken, okay, Weihnachten, ein christliches Land. Wir kennen alle die Geschichten von Jesus. Wir haben das Gefühl, wir sind, weiß Gott, mit eines der reichsten Länder der Welt. Also ich glaube, irgendwie Top 20 sind wir. Ist auch nicht schlecht. Wir haben alles. Oder wenn du im Weihnachtsmarkt, alles wunderbar. Und ein Thema hat mich vor kurzem beschäftigt und das beschäftigt uns als gesamte Gesellschaft, vor allem in dieser Weihnachtszeit. Das ist, wir haben in Österreich, ich kann jetzt nur von Österreich reden, zwischen 1000 und 1200 und 1500 Selbstmorde jedes Jahr. Niemand redet darüber. Es sind Statistiken, die du nicht kennst, die man auch nicht zeigt, die man auch nicht veröffentlicht. Es ist mehr als Drogentote, es ist mehr als Autounfälle. Es sind einfach Menschen, die ihr Leben freiwillig auslöschen. Wenn du zu so einem Punkt kommst, ist die Dunkelheit sehr groß. Darunter sehen wir, verstärkt auch durch die Corona-Pandemie nochmals, unglaubliche Zahlen an Menschen mit Depressionen, Trauer, Kinderpsychiatrien sind überfüllt. Wir haben Freunde, die arbeiten dort, die wissen gar nicht wo, wie, was. Die machen aus einem Psychologen jetzt einen Arzt, weil sie gar nicht wissen, wie sie das Ganze handeln sollen. Und wir sehen hier Dunkelheit in einem Land, wo wir eigentlich Hoffnung haben sollten, kennen sollten. Und das möchte ich auch ganz bewusst hier in der Kirche in der Weihnachtszeit ansprechen. Das ist ein Thema, das uns als Gesellschaft bewegt und wo wir uns überlegen müssen, was ist die Hoffnung und was ist die Message, die wir eigentlich auch haben letztlich. René, du hast ja eine Geschichte, du warst dir selber betroffen. Vielleicht möchtest du uns ja mal ein bisschen einen Abriss von deiner Geschichte mit reinnehmen.
Gerne. Also nicht gerne, aber es muss drüber geredet werden. Vor circa 7 Jahren habe ich einen Anruf bekommen von meiner kleinen Halbschwester. Und ihr müsst euch so vorstellen, die Beziehung mit meinem Papa und mir, das war so eine Beziehung, wenn er mich im Radio gehört hat, hat er mich angerufen. Wenn ich ihn im Radio gehört habe, habe ich ihn angerufen. So, das war ein bisschen so unsere Beziehung in den letzten Jahren. Und eines Tages hat mir nicht mein Papa angerufen, sondern meine kleine Halbschwester. Und hat gesagt, hey, René, der Papa ist vermisst. Wir wissen nicht, wo er ist. Und innerhalb von Minuten war das überall in den Medien, weil er halt Schlagerstar war. Und wir haben Radios angerufen, die Kripo angerufen, alle möglichen Leute angerufen. Hey, wir haben gehört, der Papa ist weg, überall suchen sie nach ihm, was ist los? Und niemand hat irgendwas gewusst. Und mein erster Gedanke war, ja, ist halt der Papa, der kommt schon wieder. So, der ist sicher irgendwo unterwegs. Wie sich das dann entwickelt hat, war das 3 Wochen lang Suchaktionen, über Suchaktionen, überall in den Medien und so weiter. Und nach 3 Wochen, also was ich dazu sagen muss, wir waren gerade auf Tour, wir haben gerade ein Worship-Album produziert in deutscher Sprache. Wir waren eingeladen auf Konferenzen zu predigen, also es war super busy Zeit und nur gute Sachen. Also wir haben richtig gute Sachen gemacht zu der Zeit und in der Zeit ist das passiert und ich war wie gelähmt in diesen 3 Wochen. Und am Weg zu dieser Konferenz, wo wir gepredigt haben und Lobpreis geleitet haben, hat mein Telefon geläutet und der Anruf war, hey, bevor du es aus den Medien erfährst, wir haben deinen Papa gefunden, er ist tot. Und er hat sich das Leben genommen in Villach, Burglandskron, sieht man immer, wenn man Kärnten reinfährt, ist hinten runtergesprungen und 3 Wochen später erst gefunden worden. Das ist die Story, die passiert ist.
Was waren so deine ersten Gedanken? Du warst ja gläubig in der Zeit. Und was war jetzt wie bist du die ersten Tage und Wochen dort durchgegangen? Also wie kann man das überhaupt durchgehen? Du persönlich?
Also es ist so crazy, weil wisst ihr, wir reden so viel über das Licht der Welt und über Jesus, der Retter und der beste Freund und der mit uns überall durchgeht und so. Aber wenn wir so, also nicht sowas hoffentlich, aber wenn wir das nicht erleben, dass Gott der ist, der er sagt, dann bleiben das halt oft nur Worte und Glaubenssätze. Und für mich war das so wirklich, wie gesagt, ich war im ersten Moment, ich war einfach schockgelähmt. Ich konnte nicht, ich war im Studio, ich habe nicht singen können. Nichts rauskrieg. Ich war die ganze Zeit mein Handy geläutet. Ich war wie gelähmt. Und das Krasse ist, ich habe ja gewusst, diese ganzen Termine stehen an. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Und das Krasse war, Sabrina hat gesagt, ich höre Gottes Stimme. In dem Moment, ich habe Gottes Stimme gehört. Ich habe ihn gefragt, Gott, was ist da los? Ich habe gerungen um das Leben von meinem Vater und habe gesagt, Gott, was soll ich tun? Was soll ich machen? Und dann habe ich eine Bibelstelle gelesen, wo ein Mann Jesus nachfolgen will und er sagt, lass mich aber noch nach Hause gehen und zuerst meinen Vater begraben. Steht genau so im Evangelium. Und dann sagt Jesus was ganz Hartes und er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du geh und verkündige das Reich Gottes. Und ich habe gesagt, na, kann ich nicht, aber er würde gern. Ich wäre gern so, Jesus, ich hätte gern so einen Glauben, ich wäre gern der Typ, wo man sagt, Alter, in die schwierigsten Zeiten predigt er immer noch. Ich kann das nicht, ich brauche die. Aber selbst wenn sie mich anrufen auf der Autobahn, ich werde nicht umdrehen. Und wie war's? Ich bin auf der Autobahn, genau am Weg dorthin, mein Handy hat geläutet und es war genau so. Und ich bin nicht umgedreht, sondern ich habe an diesem Abend literally, und das kann ich ganz unarrogant sagen, weil ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe die Predigt meines Lebens gehalten. Es war in einer evangelischen Landeskirche im Ostdeutschland, ehemalig kommunistisch besetzt. Da war die Kirche getreten voll und die sind alle auf die Knie, also wirklich Leute aus der Reihe raus auf die Knie gefallen, haben geweint. Die ganze Kirche hat irgendwie Jesus ihr Leben gegeben an diesem Abend und ich kann nicht sagen, meine Predigt war super, weil ich habe keine Ahnung, was ich geredet habe. Ich habe einfach gewusst, jetzt erst recht muss ich diese Botschaft verkünden, weil ich kann für meinen Papa nichts mehr tun, aber ich kann mir entscheiden, ob ich dieses Leben zur Fülle leben will und ob ich meine Zeit auf dieser Welt nutzen will, für mich und für Menschen, die diese Botschaft brauchen.
Sabrina, du bist ja eine Angehörige. Du kennst ja, dass du die Familie kennst, die ganze Situation. Wie war das für dich und was waren so deine, begleitet man da, so begleitet, hast du Mitglieden und wie hast du Jesus da drin, also mittendrin in dem Familienkuchen als Hoffnung erlebt?
Ich glaube, ich habe damals, wir waren einfach noch sehr, sehr jung und ich habe immer wieder den Fehler gemacht oder bin da eher reingerutscht in eine seelsorgerliche Therapeutenrolle dem René gegenüber, was eigentlich vielleicht nicht ganz gut war für uns beide auch. In erster Linie wäre es einfach gut gewesen, wenn einfach deine Frau gewesen wäre und nicht jemand, wo du dir nur die ganze Zeit die Last ablegst. Also rückblickend, ich war jung und ich dachte, das ist, was du brauchst. Da hat es einen Punkt gegeben für mich, wo ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr und er kommt auch selber an einen Punkt, wo er nicht mehr kann. Und das war so 6, 7 Monate später und haben aber schon einige Therapeuten auch uns beraten lassen und haben einige Therapeuten empfohlen bekommen und sind dann fündig geworden in Salzburg. Sehr empfehlenswert, falls ihr einen Tipp braucht und in Salzburg seid, großartige Therapeutin dort und das war eine sehr, sehr gute und richtige Entscheidung und für mich danach auch wieder dieses Entfernen von einer Rolle als Pseudotherapeutin, was ich einfach nicht bin, und die Frau sein, die selber auch betroffen ist, die selber auch überfordert ist mit der Situation und die selber eigentlich auch Hilfe benötigt oder jemanden benötigt, der mich auch hält in der Situation. Rückblickend war ich bin jetzt sehr froh, dass es so gekommen ist, weil ich generell in meiner Beziehung mit Gott zu dem Zeitpunkt sehr professionell, weil wir hatten ein sehr professionelles Verhältnis. Ich war damals Kirchenmitgründerin, eine kleine Kirche in Salzburg haben wir gegründet und genau, ich war super Arbeitgeber, geil, Gottes bester Arbeitgeber und echt ganz großartig. Aber ich habe mich dann an einem Punkt erwischt, wo er mich gefragt hat, ja, Sabrina, liebst du mich denn eigentlich? Und das war sicher einer der Einschneidungen, wahrscheinlich auch mein zweites Bekehrungserlebnis, weil ich zuerst sehr schockiert war und ich dachte, wie erdreistest du dich, mich zu fragen, ob ich denn schau, was ich alles mache für dich hier. Ich reiße mir hier den Arsch auf und jetzt fragst du mich hier und musste es aber verneinen. Ich weiß nicht, wie ich dich liebe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich liebe dich nicht. Und so hat für mich auch, das war circa auch 7, 6 Jahre her, eine Reise begonnen, wo ich gelernt habe, ihn kennenzulernen, dass mein Vater und dass mein Bruder als jemanden, der liebenswert ist und nicht nur mein Chef.
So cool, danke. Ihr habt uns jetzt so zum Auflockern zwei Lieder mitgebracht und da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf.
Hey, es wäre voll schön, wenn wir, ihr seid ja schon aufgewärmt, wenn wir das gemeinsam singen, weil auf der Aufnahme gibt es da so einen Chor, der das singt. Und der Text ist Licht an, basiert auch auf diesem Bibelvers, den der René vorgelesen hat. Ich glaube, die Männer können das richtig tief singen. Ich komme da nicht dabei, aber ihr vielleicht. Ich probiere es mal. Licht an, Licht an.
Schon Orwell.
Ja, nicht gut, nicht ganz. Licht an, Licht an. Könnt ihr das singen, die Männer? Und die Frauen einfach höher. Licht an, Licht an. Jetzt noch 26 Mal so laut. Licht an, Licht an. Genau, und die Ladies richtig schön hoch. Für mich.
Licht an, Licht an.
Einmal noch.
Licht an, Licht an.
Sehr schön. Der Teil kommt immer wieder, ihr werdet es merken. Bahn.
Licht an, Licht an. Licht an, Licht an.
Ich bin schon wieder müde, davon hin zu sehen. Mir schmerzen beide Füße, doch hör ich nicht aufzugehen. Die Türe auf den Atem an, Schritt für Schritt die Stiegen entlang, nach unten wieder. Und wenn ich Verstecken spiel, musst du einfach das Licht an. Wenn ich die Sicht verliere, musst du das Licht an. Es strahlt so hell, treib Blindheit aus. Tut erstmal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird. Licht an,
Licht an, Licht an.
Es geht viel lauter. Licht an,
Licht an, Licht an.
Sehr schön. Ist da wirklich Liebe? In a hopeless place oder eher immer wieder Freddy's Big Disgrace. Ich glaub dich zu kennen und so weiß ich, mein ganzes Rennen und Streben, jeder Schritt mit dir lohnt sich immer. Und wenn ich Verstecken spiel, machst du einfach das Licht an. Wenn ich die Sicht verliere, machst du das Licht an. Es strahlt so hell, treib Blindheit aus. Du wirst mal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird.
Wenn es dunkel wird, wenn es mich tiefer zieht, machst du
Welt treibt Blindheit aus. Du lässt mal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird. Und wenn ich Verstecken spiel, machst du einfach das Licht an, wenn ich die Sicht verliere. Machst du das Licht an, strahlt so hell, treibt Blindheit aus. Tut erstmal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird. Licht an, Licht an.
Vielen Dank.
Leben ist ein Lifestyle-Drink ohne Koffein. Ich sing schön über Mauerfall, doch war nie in Berlin. Selbst und ständig unterwegs, weiß oft nicht, wo ich bin. Irgendwo mittendrin. Ganz egal, wie weit ich gehe, gebe ich alles und noch mehr. Ist daheim auch noch so fern, wo ich nie angekommen wär. Bin auf dem Weg zurück zu dir. Auf meinem Weg zurück zu dir. Auf meinem Weg zurück zu dir. Ich seh wieder das Morgenrot, wenn ich wieder träum vom Fliegen. Und kurz vor dem Aufprall dann abrupt die Augen aufspringen. Reifen rollen, ich bleibe liegen. Die Welt am Drehen, Adrenalin. Ganz egal, wie weit ich gehe, gebe ich alles schon noch mehr. Ist daheim auch noch so fern, wo ich nie angekommen. Bin auf dem Weg zurück zu dir, zu dir. Die Welt dreht, die Welt dreht sich in der Achterbahn. Ich spüre Dopamin in Highspeed durch die Adern fahren, wenn ich diese Lieder sing. Lass Fragen, Zweifel und Versagen einfach hinter mir. Ich bin richtig hier. Auf meinem Weg zurück zu dir. Ganz egal, wie weit ich gehe, gebe ich alles schon noch mehr. Ist daheim auch noch so fern, wo ich nie angekommen wär. Auf dem Weg zurück zu dir, zu dir, zu dir. Auf meinem Weg zurück zu dir, gebe ich alles schon noch mehr. Auf meinem Weg zurück zu dir.
Danke.
Hey, vielen Dank. Könnt ihr singen? Hey. Wahnsinn.
Um die Uhrzeit.
Na, ist so cool.
Als Playback.
Wenn man jetzt so eure Geschichte anschaut, dann gibt es ja oft viele Fragen. Gell? Weil wie lebt man weiter nach einem Schicksalsschlag? Wie lebt man überhaupt, wenn man die Hoffnung verloren hat oder in seinem Umfeld jemand verloren hat? Also ihr habt ja sicher viel gelernt und ich habe ein paar Fragen, die haben wir auch nicht vorbereitet. Und zwar, also das ist immer, ja, mich interessiert ja
Bring
das.
It on.
Genau. Also es gibt ja Identitätsfragen. Gell? Jetzt bist du jetzt der Bub vom Schlagersänger, von dem sich der, wo sich umgebracht hat, oder bist jetzt ein Opfer? Darfst du glücklich weiterleben?
Gute Frage. Ich glaube, zuerst die größte Challenge für mich war, darf ich jetzt eigentlich traurig sein? Weil immerhin, ich will ja kein Opfer sein. Und also für mich war es eher so, ja, machen wir weiter, passt schon. Natürlich auch, weil die Beziehung mit meinem Papa halt wirklich sich beschränkt hat die letzten Jahre auf, wir haben uns, wenn wir uns im Radio gehört haben, damals waren wir noch öfter im Radio als heute, da haben wir schon ein paar Mal telefoniert, heute nicht mehr so oft. Müssen wir wieder was rausbringen. Genau, anderes Thema. Wir haben nicht so ein enges Verhältnis gehabt und dann war für mich halt so, okay, darf ich jetzt eigentlich trauern? Und wie die Sabrina gesagt hat, wir waren ja in dieser ultra busy Phase, was die Church gründen, Worship-Alben schreiben, produzieren, aufnehmen, auf Tour gehen. Ich habe Gefängnisarbeit gemacht, zweimal im Monat. Also es war einfach so viel geistlich gutes Zeug, wo ich mir gedacht habe, okay, darf ich es mir jetzt leisten, da einfach mal auszufallen? Und wirklich, also wie die Sabrina gesagt hat, ich habe Gott als Vater so noch nie kennengelernt wie in dieser Phase. Und auch das Krasse war halt, Gott hat zu mir voll geredet in so einem Worship-Moment und hat gesagt, ich hänge nackt am Kreuz und zeige der Welt meine Wunden. Und das bringt Heilung für die Nationen. Ich will, dass du dasselbe tust. Nicht nackt am Kreuz hängen, aber deine Wunden zeigen und dadurch Heilung zu Menschen bringen. Und ich habe angefangen, Songs zu schreiben, die überhaupt nicht hoffnungsvoll sind. Ich habe einen Song geschrieben über den Selbstmord meines Vaters, den wollte ich nie live singen, bis zu dem Moment, wo ich halt wirklich das von Gott so gehört habe, wie wichtig das ist. Und ich stehe auf einer Bühne, auf einem Festival und singe diesen Song und da gibt es kein Happy End. Und nach diesem Song kommen eine Reihe voll junge Mädels zu mir und sagen, während du den Song gespielt hast, ihr findet es nicht, es ist wirklich passiert, während du den Song gespielt hast, habe ich verstanden, dass Jesus mich liebt, dass es Gott gibt, dass ich mein Leben gegen die Wand fahre, wenn ich so weitermache, was muss ich tun? Und da habe ich dann gesagt, bei welchem Song? Und einfach nur, weil ich mich gezeigt habe, und das ist dann das Coole, weil dann kann ich nicht aus dem mein Newsletter reinschreiben, ich habe die zu Jesus geführt, ich habe einfach nur einen traurigen Song gesungen, der ohne Hoffnung war. Und die Leute haben es verstanden, einfach weil es angreifbar waren, sie haben sich verstanden gefühlt und es hat ihnen einen Raum gegeben, wo sie sagen, ja, so geht's mir auch. Und sie haben mir ihre Arme gezeigt, alles aufgeritzt und haben gesagt, ich möchte da raus, wie schaffe ich das? Und ja.
Sabrina, du hast vorher gesagt, du warst Profi-Christ, Berufs-Christ.
Habe ich gelernt, ja. 3 Jahre.
Studiert.
Ja. Genau, und oft ist es ja so, wir wissen ja alles, wir kennen Weihnachten, wir kennen die Geschichten und so und manchmal sind wir doch trotzdem hoffnungslos. Trotzdem, dass wir in einem hoffnungsvollen Land leben, wo Milch und Honig fließt, wir finden immer das, was nicht fließt, sondern also es gibt ja die Herausforderungen, aber wie können wir wirklich, die wir vielleicht, und das ist ja die Challenge, wenn jemand Gott nicht kennt, sagst du ja, glaub an Gott, dann hast Hoffnung, aber wie finden wir in dunklen Stunden für uns, aber auch für andere in einer schwierigen Situation Hoffnung?
Ich habe mich die letzten 2-3 Jahre sehr viel mit dem Begriff und dem Phänomen der Resilienz beschäftigt. Also Resilienz ist nicht so derzeit, oder wird es ein bisschen trendiger, ich weiß es nicht, aber ich habe mich viel damit beschäftigt, weil ich draufgekommen bin. Ich glaube, die Generation, die ich so bin und die nach mir, wir sind alle nicht so resilient. Also das heißt, wir sind nicht so widerstandsfähig, wir sind nicht so ausdauernd. Wir können harte Situationen schwerer ertragen. Und ich glaube, dass die Pandemie das noch ein bisschen schlimmer gemacht hat und ergo sind wir hoffnungslos und ergo fühlt sich das Leben sehr leer an und man hat das Gefühl, egal wie viel man gibt, es reicht nicht und man dreht die ganze, so wie beim Rad, man dreht die ganze Zeit durch, wo man auf Vollgas läuft. Das Großartige ist, wir haben Gott und wir kennen Jesus und Jesus ist der resilienteste Mensch, der je gelebt hat. Das heißt, er hat die krassesten Situationen erfahren, hat trotzdem Freude, Friede, Langmut in jeder Situation einfach in Frieden gegangen, in Freude gegangen und in dem ist er ein großartiges Vorbild, nicht nur unser Bruder und Retter, sondern auch ein großartiges Vorbild. Es gibt ganz, ganz viele, also wenn es euch genauer interessiert, da können wir danach, kannst du auf mich zukommen, können wir danach darüber reden, aber es gibt ganz einfache Dinge, die uns dabei helfen, resilienter zu werden, wie zum Beispiel eine Situation, die uns Freude bringt, genauestens zu genießen. Also die Situation kommt und sie gibt dir Freude und du feierst diese Situation einfach mal eine oder zwei Minuten lang. Oder du freust dich auf eine Situation, sagst, übermorgen, da passiert was. Und das Großartige ist, all diese Dinge, die können wir mit Jesus viel mehr machen, weil wir haben Glauben und wir wissen, hey, Christus kann das schaffen. Das sind 10 Tage, die sind an jener Sache passiert. Und ich freue mich mit Jesus auf diese Sache. Oder jetzt gerade sehe ich, dass wir hier sitzen und es ist so schön, hier zu sein. Und ich kann es richtig feiern, euch diese Lieder zu zeigen. Und das macht tatsächlich resilienter, weil unser Hirn von Freude lebt. Wir brauchen Freude. Und wir müssen Freude, wenn wir sie erkennen, festhalten und anhalten dazu und feiern.
Das ist interessant, weil das Prinzip sehe ich ja voll so in der Bibel mit Dankbarkeit, Freude. Wolltest du das sagen?
Ich wollte was anderes sagen.
Wolltest du das sagen?
Okay.
Jetzt traut es sich nicht mehr.
Genau.
Darf ich kurz?
Ja, bitte, bitte, cool, bitte, unterbrich mich.
Okay, ich unterbrich dich. Ich sehe nur den Timer, jetzt bin ich voll nervös. Nicht hinterschauen, das ist nur für uns. Weil ich bin halt so ein Typ, gell, Einzelkind und so, also als Einzelkind aufgewachsen. Mir fällt es total schwer, mir mitzuteilen und andere Leute reinzulassen in meinen Müll. Und ich, weißt du, ich brauche immer ein Wort von Gott, sonst tue ich nichts. So. Wahrscheinlich bin ich begriffsstützig. Und ich habe gelesen, dass Jesus am Weg nach Golgatha ist und das Kreuz trägt. Und mir ist noch nie aufgefallen, wie krass das eigentlich ist, dass der Sohn Gottes selbst, der die Sünden der Welt trägt, es nicht schafft, das Kreuz allein zu tragen. Sondern es braucht irgendein Dude, der gerade vom Feld heimkommt, der ihm helfen muss. Und dann denke ich mir, wenn Gott selber die Sünden der Welt trägt und dabei Hilfe, natürlich geistlich nicht, aber er hat als Mensch Hilfe gebraucht, dieses Kreuz zu tragen. Und wenn er zu uns sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen, dann heißt das für mich, das geht allein nicht. Und deswegen, es ist nicht eine Schande, sich Hilfe zu holen, sondern es zeugt eigentlich von Stärke. Und wenn du nicht glaubst, stärker als Jesus zu sein, dann ist es okay, wenn du Hilfe brauchst.
Genau. Ihr habt ja auf der einen Seite eine Möglichkeit, ihr habt Dinge erlebt, ihr wisst, ihr singt es nicht nur aus dem leeren Bauch heraus und irgendwelche Songs, damit ihr reich werdet, sondern das ist Musik auch aus dem Leben und euer Leben spricht, ihr macht ja nicht nur Musik, sondern auch alles Mögliche. Und für uns Normalos. Also ich habe keine Bühne, ich kann nicht singen, ich kann Gitarre spielen, mir will niemand hören. Deswegen rede ich, da will ich auch manchmal, ja. Kriege ich manchmal ein Kompliment. Aber so für uns Durchschnitt 0815 Schubert Renés. Was kann ich tun im Alltag? Wie kann ich Hoffnung verbreiten? Es bringen sich 1000 Leute um in Österreich, sind Teenager depressiv. Was sollen wir tun? Wir bauen Kirche, wir machen alles. Aber was tue ich an meinem Arbeitsplatz mit meinem Lehrling im Studium? Was soll ich tun? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber was soll man tun?
Die Situationen im Alltag sind eigentlich die wirklichen, echten Situationen, wo wir Menschen tatsächlich begegnen können und helfen können. Das glaube ich. Also Jesu Leben hat ganz viel, zu 90% vielleicht bestanden aus vielen Dingen, wie nur von A nach B gehen, mit jemandem einfach über eine Sache sprechen. Also sehr viele belanglose Dinge unseres Erachtens, aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war nicht belanglos, weil er die Menschen, die ihm gegenüber waren, gesehen und gehört hat. Also wir können in einer U-Bahn drinnen stehen und jemand ist uns gegenüber und ich sehe diese Person wirklich. Ich schaue diese Person in die Augen und vielleicht hat Jesus ein Wort für mich, für diese Person. Vielleicht bete ich einfach nur für diese Person, weil ich merke, da ist Trauer. Oder vielleicht spreche ich die Person an und sage, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und merke irgendwas an dieser Person. Und alles, wo wir belanglose Situationen haben, die können wir mit Sinn füllen, weil wir Sinn in uns lebend haben. Und deswegen können wir Sinn aus uns raussprudeln lassen, wann immer wir wollen, wann immer wir Kapazität haben und wann immer wir uns freudig genug fühlen.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube wirklich, es ist sowieso zu groß. Also ich finde es immer viel zu groß. Ich würde immer gerne die ganze Welt retten, es funktioniert nicht. Aber ich kann da sein. Und oft merke ich so, es ist schon 5 am Nachmittag und die Wahrheit einfach noch nie da. Ich bin nicht da. Ich habe meine Kopfhörer drin, ich bin in meiner Welt und ich freue mich endlich auf Celebration am Sonntag, weil dann ist wieder schön, die Welt. Ich glaube, einfach da sein. Sei da, wo du bist, zu 100% und sei dir bewusst, dass dieser lebendige Gott in dir lebt, egal was du tust oder sagst, sei einfach da und seh und hör Menschen. Ich glaube, das ist echt das Wichtigste.
Das ist mega inspirierend, weil ich glaube, Jüngerschaft hat Jesus genau das gemeint, Zeit verbringen miteinander. Am Sonntag lernen wir die wichtigsten Dinge und da hören wir euch zu, dann lernen wir Gitarre spielen und so. Und dann gehen wir raus und sind einfach da, weil wir sind ja, wir müssen ja nicht tun als Christ. Ich habe noch den zweiten Teil von diesem Vers, den ich vorher gelesen habe, der geht weiter. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, da wird von Jesus geredet, 700 Jahre vor seiner Geburt. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Und dieser König des Friedens ist genau der, über den wir singen. Das ist der König des Friedens, das ist dieser Jesus, der uns speziell zur Weihnachtszeit Hoffnung gibt. Der uns speziell in dieser Zeit sagt, hey, es gibt Hoffnung, die wir weitergeben können. Und das ist nicht etwas, das wir herbei beten, sehnen müssen, sondern es ist eine Tatsache, dass Gott, dass seine Herrschaft groß ist und dass sein Frieden endlos ist. Und diesen Frieden wünscht sich Gott für uns. Das ist nicht etwas, das nebenbei eine Tatsache ist, sondern Jesus hat gesagt, meinen Frieden, mit dem segne ich euch, den wünsche ich mir für euch, den gebe ich euch. Und deswegen wollen wir in dieser Zeit des Friedens nicht nur äußerlich eintauchen in einen Weihnachtsfrieden vor Tiefschnee und Kerzerl und Glühwein, sondern diesen Frieden brauchen wir jeden Tag. Und ich möchte gerne mit uns beten. Und wenn du jetzt heute hier bist und diesen Frieden nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt genau in ein Gebet mit einzustimmen, auch online, dass wir einfach sagen, Gott, wir brauchen deinen Frieden. Wir wollen einfach runterfahren. Wir können aktiv sein, aber aktiv sein mit Frieden, das ist möglich. Und ich bete und du kannst gerne mit deinen Worten mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du im René und der Sabrina so viel Hoffnung und so viel Frieden gegeben hast. Aber dieser Frieden ist natürlich auch für uns. Dieser Frieden ist für jeden Menschen und ich bitte dich jetzt, Vater im Himmel, dass du den Raum erfüllst mit deinem Frieden. Ich bete, Vater im Himmel, dass jeder Einzelne, der jetzt hier ist, mit einem einfachen Gebet dich einladen kann, weil du kennst unser Herz, du kennst unseren Herzensschrei und ich bitte dich, Gott, um deinen Frieden, um deine Hoffnung für Hoffnungslose. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.